Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Lesung steht in 4. Mose 12, 1 bis 3. 4. Mose 12, Vers 1 bis 3. Mirjam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Und sie sprachen: Redet denn der Herr allein zu Mose, redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Wir erheben uns zum Gebet. Heiliger Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus entgegengekommen bist, dass du unsere Nöte gesehen hast, dass du uns erlöst hast, dass du uns auch weiterhin nicht uns selbst überlässt, sondern an uns arbeitest. Danke für das Beschneiden, danke für die Frucht, die wir zu deiner Ehre bringen dürfen. Danke, dass wir dich gemeinsam loben dürfen, dass wir jetzt auf dein Wort hören. Bitte rede, mach uns still. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute auf Gottes Wort aus 1. Petrus 2, die Verse 18 bis 25. 1. Petrus 2, die Verse 18 bis 25. Der Apostel Petrus schreibt: Ihr Hausknechte, oder genauer genommen Sklaven, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zum Hirten und Hüter eures Lebens. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Unser heutiges Thema: Unrecht leiden, eine Gnade Gottes. Wenn wir in die Bibel schauen, dann stoßen wir immer wieder auf Stellen, die machen uns ganz schön zu schaffen. Und da gehört unser Predigttext heute wohl mit dazu. Ihr Hausknechte, hat Schlachter 2000 übersetzt, ihr Sklaven, solche haben wir im eigentlichen Sinne heute kaum noch, aber die Weisung gilt sinngemäß auch für andere Verhältnisse von Vorgesetzten und Angestellten, von Unter- und Übergeordneten. Ihr Sklaven also, ordnet euch in aller Furcht des Herrn unter, nicht allein den Guten und Wohlwollenden, sondern auch den Schrägen. So lässt sich das griechische Wort Skolios am besten wohl übersetzen, denn es heißt wörtlich krumm gebogen, also eben schräg. Schon eine Zumutung, ihr Lieben, uns solchen Gestalten klaglos unterzuordnen. Viel lieber hätten wir doch gehört, wenn da stehen würde: Gegen die Schrägen sollt ihr euch mit allen Mitteln des Arbeitsrechts zur Wehr setzen. Man muss an dieser Stelle allerdings einschränkend sagen, Arbeitsrecht stand den im Zusammenhang konkret angesprochenen Sklaven wohl eher nicht zur Verfügung. Aber auch hier gelten natürlich die Grundprinzipien von Obrigkeit, die ich schon vor Jahren in der Predigt Christ und Obrigkeit, Gott bindet uns ans Recht, ausgeführt habe. Die wiederhole ich hier nicht. 21.05.2017, damals hatten wir noch kein Video als Audiodatei in den Predigtarchiven vorhanden, unter diesem Datum. Dennoch, auch wenn wir es dann rechtlich vielleicht wieder etwas differenzieren dürfen, der Stachel bleibt. Denn wo ein rechtmäßiges Verhältnis von Unterordnung besteht, da gilt das eben auch im Blick auf schräge Vorgesetzte. Und selbst wo wir eben, wie der Text auch sagt, Unrecht leiden und Recht haben und Recht bekommen, sind bekanntermaßen zweierlei, in unseren Tagen vielleicht ganz besonders, da gilt das eben auch. Unrecht leiden, eine Gnade Gottes. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Petrus fährt fort, denn es ist Gnade, Gnade, wunderbar. Jetzt kommt nach diesem herben Schock, den wir als Eingang verkraften mussten, was Positives. Jetzt kommt Licht in dieses Dunkel. Also lasst uns endlich den guten, erfreulichen Teil der Botschaft hören. Denn es ist Gnade, sagt Petrus, wenn jemand um seines Gewissens willen vor Gott Böses erträgt und Unrecht leidet. Wenn wir an Gnade Gottes denken, da fällt uns viel Erfreuliches ein. An Böses ertragen und Unrecht leiden, ich vermute, denken wir standardmäßig da eher nicht. Nicht wahr, liebe Geschwister, schon das Thema ist eine Provokation, eine Herausforderung, die fast reflexhaft Widerspruch auslöst. Ich betone nochmal, wir müssen ganz wichtig festhalten, es geht in dieser Predigt heute nicht um eine juristische Abhandlung, wie mit Recht und Unrecht innerhalb und außerhalb der Gemeinde Jesu umzugehen ist. Das ist oft eine ganz diffizile Angelegenheit, die sehr viel Verantwortungsbewusstsein vor Gott braucht. Paulus hat wiederholt sein Recht als römischer Bürger in Anspruch genommen und damit Unrecht abgewehrt. Heute geht es also nicht um die Frage, wo müssen wir Unrecht still erdulden und wo kann es auch geboten sein, dem Unrecht energisch entgegenzutreten. Wie gesagt, im Einzelfall oft sehr schwierige Entscheidungen. Heute geht es um die Frage, wie ist das Erleiden von Unrecht nicht rechtlich, sondern geistlich zu beurteilen. Wie gehen wir damit um, wenn wir Unrecht vielleicht einfach auch gar nicht abwehren können? Und da fällt auf, Gott sieht das Erleiden von Unrecht in einem ganz anderen Licht als wir. Wer von uns käme schon darauf, widerfahrenes Unrecht als Gnade Gottes wahrzunehmen? Der Schlüsselvers ist ohne Zweifel Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott das Übel erträgt und das Unrecht leidet. Der Begriff Gewissen bringt da schon verschiedene Aspekte zum Ausdruck. Gewissen heißt zum einen, weil wir in unserem Gewissen an Gott gebunden sind. Und das führt dazu, dass wir seine Gebote halten. Und damit unterscheiden wir uns zwangsläufig in unserem Leben wesentlich von der Welt. Und das wiederum führt zum Widerspruch der Welt und wird Verachtung, Feindschaft und Verfolgung hervorrufen. Wir brauchen nur an Themen der heutigen Zeit zu denken wie gleichgeschlechtliche Beziehungen, Gender, Kriegstreiberei und vieles mehr. Da gilt, Christen folgen ihrem an Christus und sein Wort gebundenen Gewissen und nicht dem Mainstream. Und damit sind sie bei vielen heutigen Themen Außenseiter. Zum anderen, das Gewissen vor Gott hindert uns dann daran, gegen das Unrecht mit Gewalt zurückzuschlagen. Weshalb wir auch niemals ein Fall für den Verfassungsschutz sein können. Denn andere Meinungen darf der Verfassungsschutz ja nicht einfach kriminalisieren. Er muss eine mögliche Gewalt im Ansatz gegebenenfalls erkennen, die gegen den Staat und seine Ordnungen ausgehen könnte, die ist uns als Christen sowieso an dieser Stelle verwehrt. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Und drittens, Gewissen, griechisch Synaidesis, kann auch übersetzt werden mit Bewusstsein. Das heißt, wir stehen als Kinder Gottes bewusst in unserem Leben vor Gott. Wir haben ein Gottesbewusstsein. So würde ich an dieser Stelle statt Gewissen sogar viel lieber und passender, vielleicht auch allgemeinverständlicher formulieren. Den griechischen Begriff sehr treffend wiedergeben. Wir leben vor Gott und mit Gott. Und es ist uns bewusst, darum geht es, ist uns bewusst, dass Gott da ist. Wir rechnen damit, dass er sieht und dass er, der lebendige Gott, zur rechten Zeit eingreift, dem Unrecht entgegentritt und die Gerechtigkeit herstellt. Auch wenn die vor Gott rechte Zeit möglicherweise erst nach unserem Ableben kommt. Wir dürfen immer gewiss sein, es wird die rechte Zeit sein. Denn Gott wählt nie eine andere als die rechte, die optimale. Was für Gott recht ist, ist immer das Optimale. Ja, ich weiß, liebe Geschwister, das zu leben ist schwer, das geht mir nicht anders als euch. Es aus der Hand Gottes dankend anzunehmen, es ist Gnade, wenn der Chef dich schikaniert. Es ist Gnade Gottes, wenn der Nachbar mir aus Boshaftigkeit sein Auto in die Einfahrt stellt, obwohl ich dem wüsten Kerl doch erst gestern ein Pfund von meinen schönsten Äpfeln über den Gartenzaun gereicht habe. Es ist Gnade Gottes, wenn ich durch Verleumdung Unrecht erfahre, durch einen Justizirrtum schuldlos verurteilt werde. Gnade Gottes, wenn ich beim Erben zu kurz komme oder vielleicht sogar ganz übergangen werde. Ja, wenn ich all das im rechten Gottesbewusstsein erleide, annehme und ertrage. Es ist schwer, es bleibt schwer, aber es ist Teil unserer Berufung, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen, so Vers 21. Wie schwer man sich da tut, habe ich gelesen bei einem frommen Ausleger. Er will dieses Stichwort berufen, denn dazu seid ihr berufen, auf die am Rande erwähnten guten Taten von Vers 20 beziehen. Wo Petrus sagt, wenn er wegen guter Taten verfolgt werdet, Unrecht leidet und so weiter, das ist Gnade, nicht wenn ihr sowieso was Falsches, was Böses gemacht habt. Und jetzt will also, weil das Ärgernis dieses Textes so groß ist, dieser fromme Ausleger, die Berufung auf das Tun dieser guten Taten beziehen. Meines Erachtens eindeutig falsch. Natürlich nicht, dass wir zu guten Taten berufen sind, aber dass das hier gemeint ist. Die Begründung heißt, weil auch Christus gelitten hat. Die Begründung heißt nicht, weil auch Jesus gute Taten vollbracht hat. Dann könnte man das Berufen auf die guten Taten vollziehen. Aber die Begründung heißt, weil auch Christus gelitten hat. Und der ganze Kontext redet vom Leiden Jesu. Darauf bezieht sich die Berufung. Das Vorbild, das Vers 21 erwähnt. Jesus hat uns ein Vorbild hinterlassen. Gewissermaßen eine Hinterlassenschaft, ein Erbe. Es ist das Erbe der Jesus-Nachfolger, das eine Tücke hat, das wir nicht ausschlagen können. Das gehört zu unserer Jesus-Nachfolge einfach dazu. Ein Erbe, das auch sie auf dem Weg des Leidens gehen wie ihr Herr. Die Charismatiker sagen, er hat für uns gelitten, können sich sogar auf unseren Text berufen. Also brauchen wir nicht mehr zu leiden. Das hat Jesus für uns schon getan. Wir haben Sieg, Autorität und Vollmacht. Aber liebe Geschwister, Gottes Wort sagt eben nicht nur, dass Jesus für uns gelitten hat. Er sagt ganz ausdrücklich, das ist nicht nur Stellvertretung, das ist auch Vorbild. Und deshalb gehört das Leiden zur Gnade Gottes mit dazu. Es ist unsere Berufung, mit Christus zu leiden, seinem Vorbild nachzufolgen, damit wir auch in unserem Verhalten immer mehr in sein Ebenbild umgestaltet werden. Jesus hat ja für uns gelitten, nicht nur um unser Heil zu vollbringen, sondern auch um uns aus unserer alten, in Sünde gefallenen, unter der Herrschaft Satans lebenden Natur zu erlösen. Jetzt müssen wir bei ungerechtem Leiden nicht mehr mit Empörung, Gegengewalt oder auch Verzweiflung reagieren. Typisch menschliche, verständliche Reaktionen. Aber jetzt sind wir befähigt, als neue Menschen nach der Art unseres Herrn Jesus Christus zu leben und mit solchen Dingen umzugehen. Und dazu braucht es dann ganz praktisch Situationen, in denen sich diese neue Jesusart bewähren kann, in denen sie wachsen und reifen kann. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von der jungen Palme, ein finsterer, aufgrund seiner Bosheit in seinem Wesen verkrüppelter Mann. Wir könnten mit unserem Bibelwort sagen, ein ganz schräger Typ, kommt an eine wunderschöne Oase. Und dort entdeckt eine gesunde, kräftige junge Palme, wunderschön in ihrem Wuchs. Das macht ihn neidisch. Denn sein verkrüppeltes Wesen kann sich am Schönen nicht freuen. Und so nimmt er einen schweren Stein und legt ihn in die Krone der jungen Palme. Er denkt, jetzt ist Schluss, ich sorge dafür, dass du, schöne junge Palme, verkümmerst, zum Krüppel wirst, so wie ich. Mit bösem Lachen und voller Schadenfreude zieht er seines Wegs. Die junge Palme tut, was wir wahrscheinlich auch tun würden in so einer Situation, sie versucht, die Last loszuwerden. Sie biegt sich, sie schüttelt sich, auf jede erdenkliche Weise versucht sie, das Ding wieder aus der Krone zu kriegen, aber es gelingt ihr nicht. Da strickt die Palme ihre Wurzeln immer weiter und tiefer in die Erde. Sie wächst empor und stemmt sich mit aller Kraft gegen diesen schweren Stein, gegen die Last, stemmt ihn höher und höher, bis ihre Krone mit den großen Palmenfächern über den Schatten der anderen Bäume hinausreicht. Im Kampf gegen diese Last muss sie stärker werden, kräftiger, gesünder als alle anderen um sie her. Nach Jahren kehrt der schräge Typ zurück. Er sucht, wo die verkrüppelte Palme steht, aber zu seinem Erstaunen stellt er fest, sie ist zur größten, stärksten und schönsten Palme der ganzen Oase herangewachsen. Liebe Geschwister, das ist ein ganz wichtiger Grund für die schweren Lasten und schmerzlichen Erfahrungen, die der Herr auch uns immer wieder zumutet. Wir fragen uns wahrscheinlich alle immer wieder mal, warum kann es nicht so sein, wie es die Charismatiker fälschlicherweise versprechen? Warum kann die Nachfolge Jesu nicht ohne Krankheit, Leiden, Schmerzen, ohne berufliche Misserfolge, Arbeitslosigkeit oder andere Dinge einfach nur wunderschön sein, immer ein sonniger Spaziergang auf einer wunderschönen Blumenwiese? Warum immer wieder auch Leid? Unter Umständen schweres und schwerstes Leid im Leben von Gottes Kindern, weil sie uns stark machen sollen, diese Situation im Vertrauen auf unseren Herrn, weil sie uns wachsen lassen sollen zu dem, wozu er einen jeden von uns ganz individuell berufen hat. Und weil Jesus ganz jeden einzelnen von uns ganz individuell geschaffen mit ganz individuellen Gaben ausgestattet hat, auch zu einem ganz individuellen Ziel berufen hat, wie wir in der Ewigkeit sein sollen. Deshalb lädt er einem jeden von uns auch ganz individuell andere Lasten auf. Der eine hat einen Beruf zu leiden, der andere in der Beziehung, der dritte vielleicht mit viel Krankheit zu kämpfen und so weiter und so fort. Ihr kennt ja die ganze Bandbreite. Der Herr hat ein Ziel mit uns. Nicht nur, dass wir die Ewigkeit erreichen, sondern dass wir die Ewigkeit so erreichen, wie er uns in der Ewigkeit haben will. Einen jeden in seiner ganz eigenen Besonderheit. Und dazu gehört auch das ganz individuelle Reifen und Wachsen im ganz individuellen Leid und Unrecht dazu. Das ist ein Aspekt des Leidens. Und dieses Leiden, das Unrecht anzunehmen, Darüber hinaus entsteht daraus auch Segen, ganz unmittelbar und praktisch für unser Umfeld. Nehmen wir Vers 23, der geschmäht, nicht widerschmähte, nicht drohte als erlitt, sondern es dem anheimstellte, der gerecht richtet. Liebe Geschwister, ich dachte bei der Vorbereitung, wie viel Krach und Streit auch in Ehen und Familien kämen gar nicht zustande, wenn der eine die bösen oder häufig auch nur ungeschickten Worte des anderen still ertragen würde, anstatt hitzig oder batzig zurückzuschießen. Ich denke da auch an eine Beispielgeschichte, ob sie erfunden ist oder real sich so ereignet hat, weiß ich nicht. Lehrreich ist sie trotzdem, kommt eine Frau zu ihrem Pfarrer und klagt ihm ihr Leid. Sie hat einen Ehemann, der regelmäßig abends trinken geht und dann mehr als nur gut angeheitert wieder nach Hause kommt. Und dann lässt sie eine ordentliche Schimpftirade über ihn los. Menschlich verständlich. Was soll sie tun? Der Pfarrer gibt ihr einen sehr seltsamen Rat. Er sagt zu ihr, liebe Frau, das ist ganz einfach, Sie gehen an den Bach und da suchen Sie einen kleinen, flachen Kieselstein. Den nehmen Sie mit nach Hause, stecken ihn in die Rocktasche. Und jedes Mal, wenn Ihr Mann abends nach Hause kommt, bevor Sie ihm die Tür aufmachen, stecken Sie den Kieselstein unter Ihre Zunge und halten ihn mit der Zunge fest, damit er nicht rausfällt aus dem Mund. Die Frau wundert sich, was das Ganze soll, was das wohl für ein mirakulöses Zaubermittel ist, aber sie tut, wie ihr der Pfarrer geraten hat. Sie sucht den Kieselstein, steckt ihn in ihre Tasche. Ihr Mann kommt abends wie üblich betrunken nach Hause zurück. Sie macht die Tür auf, hat vorher den Siegelkieselstein unter die Zunge gelegt und kann jetzt nichts sagen. Sie muss ja mit ihrer Zunge, die schon so fleißig am Schimpfen war, den Kieselstein im Mund halten. So geht das einen Tag, es geht zwei Tage, am dritten Tag kommt der Mann schon etwas früher zu Hause, am vierten, fünften und sechsten noch früher und irgendwann geht er gar nicht mehr zum Saufen fort. Was ist passiert? Er kommt zurück und hat keine keifende Frau angetroffen, sondern eine stille, ruhige Frau, die ihn ohne Schimpftiraden empfängt und die Tür aufmacht. Dann hat sie ihn auch nicht mehr so aus dem Haus getrieben zum Saufen. Liebe Geschwister, wie gesagt, ob historisch zuverlässig oder eine erfundene Beispielgeschichte, es geht zwar nicht immer so einfach und so schnell, das müssen wir sagen, aber es steckt in dieser Geschichte schon mehr als ein Körnchen, da steckt schon ein ganzes Pfund Wahrheit drin. Wie viel Ungutes verschlimmern wir erst dadurch, dass wir entsprechend darauf reagieren, wenn wir es ertragen, erleiden, dem Herrn anbefehlen würden. Still und ruhig. Wie viel Unguten und Bösen würde die Nahrung fehlen, um sich weiterzuentwickeln? Es würde verkümmern, weil es quasi nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Wie viel verheerenden Schaden sich und seiner Familie jemand zufügen kann im aggressiven Kampf gegen vermeintliches Unrecht, haben wir ja in den letzten Jahren sehr eindrücklich erlebt, quasi in der ersten Reihe gesehen. Unrecht, Leiden. Jesus sagt Matthäus 5, Vers 10, selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen. Nicht um der Ungerechtigkeit, um der Gerechtigkeit willen. Denn ihrer ist das Himmelreich. In Vers 23 wird das Gottesbewusstsein noch von einer anderen Seite her konkret, ganz wichtig. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Es geht ja nicht nur darum, dass wir es leiden, dass wir selber gegebenenfalls den Mund halten, anstatt zu schimpfen, sondern wir stellen es anheim. Das ist der Knackpunkt. Auch und gerade angesichts alles Bösen und aller Ungerechtigkeit der heutigen Zeit, wir stellen es dem anheim, der gerecht richtet. Wir dürfen gewiss sein, Gott schafft Gerechtigkeit. Vor Jahren hat mich das total beeindruckt, als ich wieder einmal auf 4. Mose 12 gestoßen bin beim Bibellesen. Aaron und Miriam lehnten sich damals gegen Mose auf. Sie stellten seine Autorität in Frage und warfen ihm vermutlich vor dem ganzen Volk vor, spricht der Herr etwa nur durch Mose? Wäre es ein Gespräch unter sechs Augen gewesen, hätten sie gesagt, spricht der Herr nur durch dich. Aber wir sehen die Szene, da steht der Mose daneben, Aaron und Miriam ganz groß und breit vor dem Volk. Spricht der Herr nur durch Mose, nur durch diesen da? Hat er nicht auch durch uns geredet? So greifen sie seine Autorität und Berufung an, stellen sie in Frage. Ja, liebe Geschwister, das tut weh. Der eigene Bruder, den ihm Gott von Anfang an zur Seite gestellt hat, sein Sprachrohr, mit dem zusammen er vor Pharao gestanden hatte, und noch dazu die Schwester. Und wisst ihr, was mich daran total beeindruckt hat? Die Hoffnung für alle fügt hier ein, Mose schwieg dazu. Das steht in der Bibel so ausdrücklich nicht da, ist frei hinzugefügt. Das kritisieren manche auch in der Hoffnung für alle, nicht ganz zu Unrecht, aber manchmal gibt es auch einen kleinen Input, was wahrzunehmen, was man so in der Intensität bisher nicht wahrgenommen hat. Gottes Wort berichtet keine Reaktion des Mose. Insofern ist diese Hinzufügung der Hoffnung für alle zwar nichts, was da steht, aber auch nichts, was sinngemäß falsch ist. Mose schwieg. Dann, und das wird in der Bibel in der Tat betont, Begründung, Mose war sehr demütig, mehr als alle anderen Menschen auf der Welt. Er konnte den Aufstand gegen sich, gegen seine von Gott verliehene Autorität und Berufung demütig und widerspruchslos ertragen. Aber dann folgt das Zweite, der kleine Zusatz, aber der Herr hörte es. Aber der Herr hörte es. Ihr Lieben, Gott hört, was über dich gesagt wird. Gott sieht, was mit dir geschieht. Gott weiß um deine Nöte und Anfechtungen. Und sich darüber klar zu sein, das vor Augen zu haben, das ist das schon erwähnte Gottesbewusstsein. Mose konnte schweigen, weil er im Bewusstsein der Gnade und der Gerechtigkeit Gottes lebte. Er wusste, ich brauche nicht zu reden, ich brauche mich nicht zu verteidigen, ich muss nicht um mein Recht kämpfen, denn Gott weiß, Gott hört und Gott wird zur rechten Zeit handeln. Und Gott hat sich eingeschaltet, er hat sich seiner Sache angenommen. Miriam, die sich als Frau noch mehr als der Bruder Aaron in ein fremdes Amt gemischt und sich Autorität angemaßt hatte, die Gott ihr nicht verliehen hat, sie wurde aussätzig. Ihre Strafe war bezeichnenderweise wesentlich höher als die des Aaron. Manchmal handelt Gott ganz schnell, manchmal kann es Monate oder Jahre dauern. Und manches wird auch erst in der Ewigkeit klargestellt. Aber egal wie, wir dürfen wissen, Gott hört. Gott setzt sich ein für deine Sache. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Sacharja 4, Vers 6. Und bis dahin ist es Gnade Gottes, das Unrecht geduldig zu ertragen. Liebe Geschwister, was ist das für eine Gnade, dass wir nicht selbst für unser Recht kämpfen müssen? Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir es nicht da oder dort auch einklagen dürften, aber wir müssen nicht verbissen darum kämpfen. Wenn wir auf diesen verbissenen Kampf, auf diesen, ja, dieses Dranbleiben gegen das Unrecht, sich fortgesetzt zur Wehr setzen, verzichten, heißt das nicht, dass wir damit Unrecht zum Recht erklären. Aber wir überlassen die Angelegenheit Gott. Es ist auch eine Demütigung des eigenen Ich und damit wieder gut biblisch, Johannes 3,30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Vor Jahren habe ich von einer Missionarin gelesen. Als Deutsche war sie in Kolumbien tätig und sie wurde dort Opfer der Verleumdungskampagne eines Pastors. Ihr guter Ruf wurde zerstört, Vertrauen zerbrochen, ihre Anstellung in der dortigen Kirche verloren. Sie schrieb dazu, doch Gott schwieg und schien sich für mich unerreichbar zurückzuziehen und mich meinem Schicksal zu überlassen. Trotz aller Beweise, die die böswilligen Unterstellungen gegen mich widerlegten, wurde mein Ruf nicht wiederhergestellt. In mir war zunächst nur eine Mischung aus Wut, Enttäuschung, Unsicherheit, Hoffnungslosigkeit und Verlassenheit. Ich sah mich plötzlich in der Hand eines harten, willkürlich handelnden Herrn, dem es egal war, wie es mir ging. Aber sie fährt fort, in dieser hoffnungslosen Lage fing etwas Neues und Unerwartetes an zu wachsen. Ein Lichtstrahl aus Gottes Welt, aus seiner Dunkelheit erreichte mich, erhellte und veränderte mein Dunkel. Und es ist interessant, kleiner Einschub von mir, nicht durch Veränderung der Umstände, sondern durch Veränderung ihres Herzens. Sie erzählt weiter, ich erkannte, Jesus hatte sich mir nicht entzogen. Täglich war er da und sprach durch sein Wort zu mir. Er gab mir Kraft zum Durchhalten und tröstete mich. Er machte mir deutlich, dass er unter dieser Situation viel mehr litt als ich selbst und lud mich ein, sein Leiden zu teilen und zu tragen. Ja, das dürfen wir wissen, liebe Geschwister, wenn wir uns selber etwa aufregen, selber leiden, uns ärgern, wundern, wie kann Gott so lange zulassen an all diesem Bösen. Er leidet unter all diesem Bösen mehr als wir, denn er hat diese Welt doch wunderbar geschaffen. Und all dieses Böse ist eine schlimme Entstellung seiner großartigen Schöpfung. Er leidet mehr als wir selbst. Die Missionarin fährt fort, diese Erkenntnis öffnete mir eine neue Sicht für mein Leben und meinen Dienst. Das Leiden bringt mich meinem Herrn näher und schafft eine tiefe Gemeinschaft mit ihm. Gottes Verheißungen wirken in meinem Herzen, stärken mich und geben mir die Gewissheit seiner Liebe. Er hat alles in seiner Hand, sein Wort gilt und nicht das, was um mich gerade herum geschieht. Ganz wichtig. Man kann es gar nicht oft genug, intensiv genug betonen. Wir schauen nicht auf die Umstände, sondern auf unseren Herrn, auf die Liebe unseres himmlischen Vaters. Vor einigen Wochen hatte ich ein Telefonat mit einem Mann. Er berichtete mir, wie sehr viel Negatives, schwere materielle Verluste und lebensbedrohliche gesundheitliche Angriffe er erfahren hat. Er meinte, das ist die neue Form von Christenverfolgung. Und was er berichtet, war wirklich hochdramatisch und äußerst bizarr. Ich sagte ihm, wie gut, dass wir in den Händen des himmlischen Vaters geborgen sind. Auch diese bösen Menschen können uns nichts antun, was er nicht zulässt. Unter dem Eindruck der Macht des Bösen, das er in den zurückliegenden Jahren immer wieder erfahren hatte, widersprach er und meinte, die Dinge haben sich geändert, die können machen, was sie wollen. Und unbetont, ungesagt, aber gemeint war, da kann Gott auch nichts mehr dran ändern. Wir müssen uns da schon selber helfen irgendwie. Ich kann verstehen, dass jemand zu so einem Eindruck kommt unter der Macht des unsagbar Bösen, das in diesen letzten Zeiten ausreift zum großen Gericht Gottes. Aber es gilt und wird immer gelten. Niemand kann uns etwas tun, was unser himmlischer Vater nicht zulässt. Niemand kann uns etwas tun, kein Unrecht, egal wie, das unser himmlischer Vater nicht zulässt. Und deshalb dürfen wir alles Böse, alles Unrecht, das uns widerfährt, im rechten Gottesbewusstsein als Gnade aus der Hand unseres himmlischen Vaters nehmen. Ich denke da persönlich gut 30 Jahre zurück. Damals neigte sich meine 11-jährige Zeit im Pfarrdienst der Württembergischen Landeskirche dem Ende zu. War ziemlich genau 30 Jahre, fing ein bisschen vorher an. Da hat sich's zugespitzt. Ja, es war wüstes Unrecht und absolute Willkür gewesen. Mit Lüge und Machtmissbrauch war ich erst suspendiert und dann in den Wartestand versetzt worden. Ein Oberkirchenrat hatte öffentlich behauptet, dies geschehe, weil ich mehrfach kirchliche Ordnungen missachtet hätte. Der damalige Amtsgerichtsdirektor und ehemalige Vorsitzende der Württembergischen Landessynode, Hans Eisler, in Württemberg sicher noch vielen bekannt, hatte sich die Sache angeschaut. Er kam zum Urteil, das Gegenteil ist der Fall. Ich wurde suspendiert, gerade weil ich kirchliche Ordnungen beachtet hatte, von denen allerdings die Kirchenleitung schon lange gar nicht mehr wollte, dass sie noch beachtet würden. Das hatte mir auch mein ehemaliger Vikarsvater, Dekan, späterer Prälat Rolf Schiffbuch am Telefon gesagt. Hat gesagt, Bruder Czarnke, Sie sind in Ihrem Gewissen salviert, wenn Sie diese kirchlichen Ordnungen nicht beachtet. Der Oberkirchenrat will doch gar nicht, dass Sie die beachten. Also nicht nur die Treue zu Christus und seinem Wort, sondern auch ganz einfach die Tatsache, dass ich mich an mein Ordinationsgelübde gehalten und kirchliche Ordnungen beachtet habe, wurde mir zum Verhängnis. Nein, nicht zum Verhängnis, sondern zum großen Segen. Wie könnte es in der Hand Gottes anders sein? Ich kann mittlerweile, wie gesagt, 30 Jahre zurückschauen und sagen, ich habe die ganze Sache nicht einen einzigen Augenblick bereut. Es ging wohl durch schwierige Zeiten. Das schöne landeskirchliche Gehalt und manches mehr waren weg. Es waren in manchen Dingen knappe Zeiten, aber es waren Zeiten des Segens. Und deshalb sage ich es hier auch, es war wichtig, das Unrecht zu ertragen. Anfangs habe ich dagegen gekämpft. Muss nicht grundsätzlich falsch sein. Aber nach einigen Monaten habe ich gemerkt, dass Unrecht und die Willkür, die Lügen und das Brechen von Absprachen von der Gegenseite fressen dich so an, dass ein unguter Zorn in dir wächst. Und da habe ich den Kampf eingestellt und die Sache ganz Gott überlassen. Ich bin ohne Groll gegangen, weil ich wusste, wenn die Kirche dich nicht will, dann hat der Herr anderswo Platz und Aufgabe für dich. Und es ist auch ganz wichtig, wir waren vorhin beim Stichwort, was können wir auch an Leid uns und unseren Angehörigen ersparen, wenn wir da nicht unnötige Kämpfe führen. Ich denke an diese Zeit zurück. Als das richtig losging mit Suspendierung, ging dann damals auch durch die Medien, auch durch IDEA und so weiter, da rief mich ein anderer Pfarrer an, und er sagte, Bruder Czarnke, ich bin in einer ähnlichen Situation schon seit einigen Jahren und da müssen Sie jetzt dagegen kämpfen. Ich mache das so und Sie sollen das so machen und Sie sollten diese Gesetze und da Anwalt und so und jenes. Der hat jahrelang, ich glaube fast den ganzen Rest seines Lebens, gegen die Kirchenleitung gekämpft und andere im Kampf gegen die Kirchenleitung motiviert und angeleitet. Muss nicht alles falsch gewesen sein. Aber als das Telefonat vorbei war, ich habe den Hörer aufgelegt, bin ich zu meiner Frau gegangen, habe ihr davon erzählt und habe gesagt, so machen wir es garantiert nicht. Gott hat mich nicht berufen, den Rest meines Lebens einen unsinnigen Kampf gegen die Kirchenleitung zu verbringen, an dem auch nichts Vernünftiges rauskommen wird. Wie gesagt, wenn die in der Kirche mich nicht haben wollen, hat der Herr einen anderen Platz für uns. Wir sind berufen, das Evangelium zu verkünden. In solchen Kämpfen, und ich kenne etliche, die solche Kämpfe dann über Jahre, Jahrzehnte geführt haben, ist die große Gefahr, dass man sich selber und seiner ganzen Familie Schaden zufügt, wenn nicht sogar zerstört. Und wir geben damit dem Unrecht in einem solchen fortgesetzten Kampf, geben wir dem Unrecht eine Macht, einen Raum in unserem Leben, der ihm einfach nicht gebührt und den wir ihm gar nicht geben müssen und auch gar nicht geben dürfen und sollen, indem wir das Unrecht in die Hände Gottes legen und sagen, Herr, schmeiß dir vor die Füße, du siehst, du weißt, du kannst. Und jetzt mach du und ich richte den Blick nach vorn. Ich heiße damit das Unrecht nicht gut, aber ich richte einen Blick nach vorn. Ich lasse mich von diesem Unrecht nicht beherrschen. Ich lasse es nicht zur prägenden, belastenden Macht meines Lebens werden. Ich lasse es hinter mir und wende mich dem zu, wozu der Herr mich berufen hat, dem Guten, dem Positiven. Liebe Geschwister, es kann lange dauern, bis Rechtfertigung geschieht. Und wir Gerechtigkeit erfahren. Und viel Unrecht, ich habe es schon gesagt, das wir als Kinder Gottes in dieser Welt erleiden, wird erst in der Ewigkeit zurechtgebracht werden. Ich denke etwa 14 Jahre zurück. Da hatte mich der Vorsitzende eines bekannten christlichen Werks zu seinem Nachfolger auserkoren und die ersten Schritte dahin auch schon ganz konkret in die Wege geleitet. Dann fiel ihm ein, dass er vom Thron der Macht doch nicht lassen wollte und sägte mich auf übelste Weise ab. Dabei konnte er es nicht belassen. Wie ich dann von verschiedenen Leuten aus Deutschland weit weg mitbekam, zog er dem Vernehmen nach, so wurde mir es berichtet, durch Deutschland und hat dort, wo er zu Vorträgen eingeladen war, üble Lügen und Verleumdungen über mich verbreitet. Zum Beispiel die absurde Behauptung, ich sei ein charismatischer Schwärmer. Ich weiß nicht, wie viele bis heute diese Lügen und Verleumdungen, die dieser Mann vor 14 Jahren ausgestreut hat und behauptet hat, heute noch glauben. Es kann lange dauern und manches wird erst in der Ewigkeit zurechtgebracht werden. Aber liebe Geschwister, diese Hoffnung dürfen wir haben und das darf uns deshalb ganz gelassen machen. Was Menschen von uns denken, ist sowieso nebensächlich. Was der Herr von uns denkt, darauf kommt es an. Neben den ganzen schon genannten Aspekten der Gnade Gottes im Leiden von Unrecht. Wir fassen nochmal zusammen. Unrecht leiden fördert unser Wachsen und Reifen zum Ziel unserer Berufung. Dass wir das werden, was Gott, wie Gott uns haben will. Es bewahrt uns zweitens davor, uns und unserem Umfeld möglicherweise großen Schaden zuzufügen. In einem möglicherweise immer aggressiver, gehässiger geführten Kampf gegen vermeintliches, tatsächliches Unrecht, mit dem wir sehr, sehr häufig uns selber lahmlegen, unseren Dienst lahmlegen und unseren Familien enorme Lasten aufladen. Drittens, es schafft viel mehr Segen für uns und unser Umfeld, wenn wir es leidend, geduldig ertragen und dem Herrn überlassen. Und viertens, der Herr hört und sieht. Seine Zeit des Handelns wird kommen. Und seine Zeit ist immer die rechte Zeit. Dieses Wissen lassen wir uns nicht nehmen, auch nicht, wenn das unsagbar Böse in diesen letzten Tagen immer mehr an Macht gewinnt. Es bleibt dabei, es kann uns nichts tun, was unser himmlischer Vater nicht zulässt und was uns durch seine Hand nicht zum Besten dienen wird. Amen. Lasst uns beten, wir heben uns dazu. Treuer Gott und Vater, wir loben und preisen dich. Ja, es ist ein herausforderndes Thema, Unrecht leiden eine Gnade Gottes. Keiner von uns leidet gerne und noch viel weniger leiden wir gerne Unrecht. Unrecht empört uns, gegen Unrecht lehnen wir uns natürlicherweise auf, Unrecht weisen wir mit aller Macht zurück und es ist uns in die menschliche Natur gelegt, auch in das von dir gegebene Gerechtigkeitsempfinden, dass wir eigentlich dazu neigen, gegen Unrecht auf jede erdenkliche Weise zu kämpfen. Und es muss ja auch nicht falsch sein, da und dort dem Unrecht entgegenzutreten, wo das auch gegebenenfalls zu unserer Berufung, zum Auftrag gehört, damit das Unrecht sich nicht unbegrenzt austoben und Böses anrichten kann zum Schaden der Menschen, die du liebst, zum Schaden deiner ganzen Schöpfung. Aber in vielen Fällen können wir gegen Unrecht gar nicht effektiv kämpfen. Ein aussichtsloser und schwerer Kampf würde uns müde, mürrisch, aggressiv und alles Mögliche mehr machen, was dir nicht gefällt. Und deshalb ist diese Mahnung so wichtig, Unrecht leiden, es geduldig ertragen, im rechten Gottesbewusstsein, darauf liegt ganz großer Segen. Damit entlastest du uns auch in ganz gewaltiger Weise, indem du uns sagst, lasst doch diese ganzen Lasten bei mir, schmeißt dieses Unrecht, das ihr in vielen Fällen gar nicht abwenden und abwehren könnt, einfach mir vor die Füße und seht, wie ich handeln werde. Und wenn es heute in dieser Weltzeit nicht mehr sein wird, in der Ewigkeit wird es ganz gewiss sein, dass ich der Herr Gerechtigkeit schaffe. In diesem Wissen lass uns zur Ruhe kommen, treuer Gott und Vater. Auch im Blick auf das, was in unserem Volk und Land geschieht, in Europa, wir bringen dir die ganzen Kriegssituationen, sei es die Ukraine, sei es der Nahe Osten mit dem Iran, mit den verschiedenen Brandherden, die da entfacht wurden. Und wo wir die Hintergründe gar nicht wirklich erkennen, wir sehen immer nur die Fassade. Wir befehlen es in deine Hände, auch da, wo es dann unser Leben ganz konkret betrifft, wo es Einschränkungen für uns mitbringt, Herr. Vielleicht sogar bedrohliche, unter Umständen lebensbedrohliche Einschränkungen. Über alledem steht, es kann nichts passieren, was du, der Herr, unser himmlischer Vater, in deiner Liebe nicht zulässt. Wir loben und preisen dich, dass wir in diesem Wissen auch in die neue Woche getrost und zuversichtlich hineingehen dürfen, mit unseren Familien, mit unseren Angehörigen, befehlen dir alles Leid an, denken ganz besonders in diesen Tagen auch an die Ehen, die immer wieder auch durch die heutige Zeit in besonderer Weise angefochten und gefährdet sind, auch durch ganz viel Egoismus, der überall gepredigt und vorgelebt und angeheizt wird, der aber zutiefst beziehungsfeindlich ist. Und dass du gerade auch, wie wir es in der Predigt gehört haben, deine Weisheit schenkst, den Mund zu halten, wo es angesagt ist, nicht mit bösen Worten zu erwidern, Situationen weiter zu verschärfen und anzuheizen, geduldig zu ertragen, dir im Gebet zu bringen. Und so halte du auch weiter segnen und bewahren deine Hände über unsere Gemeinde. Wir bitten dich von Herzen, halte du alles Böse, alles Falsche, alles Unwahrhaftige fern, wo es sich eingeschlichen hat, da bringst du auch wieder hinaus. Wir dürfen dich bitten, dass du die Gemeinde auch in diesen letzten Tagen wachsen lässt, dass du Menschen neu dazutust, vielleicht auch solche aus der näheren Umgebung, die konkret vor Ort mittragen und mithelfen können, die Lasten zu tragen. Und dass du den Frieden, die geschwisterliche Liebe untereinander in der Gemeinde bewahrst und weiter wachsen und reifen lässt. Befehlen dir unsere Kranken, Alten, Einsamen, Betrübten, Niedergeschlagenen an, Herr, dass du selber tröstest, aufrichtest, heilst und auf vielfältige Weise Wunder tust. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen.
Wir erheben uns zum Gebet, das uns der Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.